Klare Antworten für komplexe Steuerfragen. Der PureTax Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PureTax. Mein Name ist Hendrik Grosse und ich bin heute mit Patrick Schultes im Studio. Hi Patrick.
Hallo Hendrik.
Es freut mich sehr, dass du einen Fall mitgebracht hast, der wirklich ein klassisches Thema der Vermögens- und Nachfolgeplanung abdeckt. Würde mich freuen, wenn du den mal schilderst.
Ja, wir haben drei Mandantinnen, das waren drei Schwestern, die hatten ein Unternehmen, die haben Pilates-Kleidung letztendlich hergestellt und das Unternehmen ist jetzt relativ groß geworden und gewachsen. Das hat sich in Europa sehr erfolgreich etabliert. Zu uns sind sie jetzt gekommen wegen der Nachfolgeplanung, du hast es schon angesprochen. Im Laufe der Beratung haben wir dann auch ein Stiftungsmodell für die drei Schwestern auserkoren, warum jetzt gerade hier eine oder mehrere Familienstiftungen interessant sein könnten, besprechen wir noch in gesonderten Podcasts. Die drei Schwestern möchten jetzt ihre Anteile an dem Unternehmen, das sie in einer GmbH betreiben, jetzt auf die Familienstiftung übertragen. Und jetzt ist hier wichtig für uns, die anfängliche Arbeit an dem Unternehmen hatte vor allem die Schwester 1 gemacht. Die ist daher auch mit 60% an dem Unternehmen beteiligt, die anderen beiden Schwestern mit 20%. Ja, jetzt wollen wir das auf die Familienstiftung übertragen. Können wir das so einfach, Hendrik, oder was müssen wir eventuell beachten?
Ja, vielen Dank für die Fallschilderung. Spannender Fall und wirklich ein Evergreen, um den es hier geht. Wir hatten es ja auch in anderen Podcast-Folgen schon mal besprochen. Wenn wir jetzt einen Anteil an einem Unternehmen übertragen wollen, haben wir immer zwei Ebenen. Wir haben die Begünstigungsfähigkeit. Also ist das, was ich hier übertragen will, überhaupt eine Einheit, die ich quasi erbschaftsteuerfrei übertragen kann? Im nächsten Schritt beschäftigt man sich mit der tatsächlichen Begünstigung. Und hier ist es in der Tat eben so, dass wenn die zu uns kommen und sagen, können wir diesen Anteil jetzt einfach übertragen, ja, wir direkt quasi die Hand heben müssen und sagen müssen, nein, das geht so aktuell für die beiden Schwestern, die mit nur jeweils 20% beteiligt sind, nicht.
Woran liegt das?
Das liegt daran, dass das aktuelle Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht bei Anteilen an Kapitalgesellschaften, wie zum Beispiel einer GmbH, eben eine Mindestbeteiligungsquote vorsieht und eben sagt, der Schenker oder der Erblasser, je nachdem, wie eben dieses Vermögen übergeht, muss im Zeitpunkt der Übertragung nicht nur unmittelbar an der Gesellschaft beteiligt sein, das haben wir hier, sondern zu mehr als 25%.
Okay, da haben wir dann also ein Problem. Die beiden Schwestern haben nur 20%, sind knapp drunter. Dementsprechend für die beiden Schwestern funktioniert das so ohne weiteres nicht.
Genau, das ist richtig. Intention des Gesetzgebers war eben hier zu sagen, naja, man will irgendwie unternehmerisch eingebundene Gesellschafter privilegieren und nicht den bloßen Kapitalanleger. Da hat sich halt mal diese Grenze von 25% oder mehr als 25% durchgesetzt. Und wenn ich die eben nicht habe, habe ich ein Problem. Das habe ich im Übrigen nicht nur bei der Schenkung jetzt, sondern das ist auch im Rahmen so einer Risikobetrachtung, ja, plötzlicher Todesfall, es passiert was. Die Schwester, die 20% hat, hat vielleicht schon Kinder, ja, dann würde dieser Anteil übergehen, aber komplett nicht Erbschaftssteuer begünstigt. Obwohl wir hier, wie du gesagt hast, eigentlich ein Unternehmen haben, ja, stellt Kleidung her, klassisches Betriebsvermögen, also wäre eigentlich begünstigungsfähig. Es scheitert hier halt einfach nur an dieser Beteiligungsquote.
Das heißt, wir müssen die irgendwie wegbekommen. Wie bekommen wir das hin? Eine Übertragung von Schwester 2 auf 3 funktioniert ja auch nicht. Da haben wir das gleiche Problem. Wir haben immer noch die 20% Beteiligung. Das hilft also nicht.
Genau. Und jetzt könnte man natürlich darüber nachdenken, naja, unmittelbare Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, weniger als 25%, das ist blöd. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt diesen Anteil vielleicht in eine andere Gesellschaft reinpacke, ja, zum Beispiel in eine gewerblich geprägte GmbH und Co. KG? Dann ist es so, dann habe ich keinen Anteil in einer Kapitalgesellschaft mehr. Ich übertrage jetzt einen sogenannten Mitunternehmeranteil, das heißt Betriebsvermögen wie bei der Kapitalgesellschaft auch. Und da ist der große Unterschied, dass das Gesetz sagt, da brauche ich diese Mindestbeteiligungsquote nicht. Also ich kann einen Mitunternehmeranteil haben, den ich übertrage, Anteil an einer gewerblich geprägten Personengesellschaft und der kann 2% sein, dann ist das begünstigt. Aber ich habe hier halt eben das Problem, dass ich eine Ebene drunter jetzt gucken muss, ist dieser Anteil begünstigt? Wieder diese Unterscheidung, wir sind jetzt nicht in der Begünstigungsfähigkeit, sondern in der tatsächlichen Begünstigung. Und da ist eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft von weniger als 25% im Verwaltungsvermögen. Das heißt, das bringt uns hier gar nichts. Ja, auch so kommen wir nicht weiter.
Dann bleibt eine Lösung und das ist der Poolvertrag. Was ist denn eigentlich ein Poolvertrag? Mal vorweg, letztendlich ist es ein Zusammenschluss. Durch den Poolvertrag schließen sich mehrere Gesellschafter zusammen, um ihre Stimmrechte gemeinsam in einer bestimmten Art und Weise auszuüben. Und jetzt können wir mit diesem Poolvertrag genau das schaffen, was wir eben schon diskutiert haben. Mit diesem Poolvertrag addieren wir die 20% von Schwester 2 und die 20% von Schwester 3. Und wenn die Schwester 1 kann sich auch noch beteiligen, aber auf jeden Fall heben wir es damit über die Schwelle von 25%.
Das ist richtig, genau. Es wird jetzt quasi so, die werden jetzt als eine Person gesehen bei der Erbschaftssteuer, bei der Schenkung. Und wir sagen quasi, jetzt ist eine Beteiligung von mehr als 25% übertragen worden. Und du hast es gerade schon richtig angesprochen, was poolen wir hier? Also so ein klassischer Begriff Poolvertrag kommt wirklich aus der erbschaftssteuerlichen Gestaltungspraxis, ja, um hier einfach eben diese Begünstigungsfähigkeit zu schaffen. Und dafür brauchen wir aus der erbschaftssteuerlichen Sicht eben zwei Bereiche, die wir da einfach abdecken müssen. Es ist einmal quasi so eine Stimmrechtsbündelung, also dass man quasi sagt, wir stimmen uns ab. Ja, kommen wir ja später gleich nochmal im Podcast dazu, was das bedeutet, und üben unser Stimmrecht nach außen, also gegenüber der Gesellschaft, quasi nur einheitlich aus. Und das andere ist, dass ich eben so eine Verpflichtung einbaue unter uns beiden, dass man sagt, ja, man muss sich eben abstimmen, wenn man den Anteil verkaufen will, dass dann letztendlich einheitliche Regeln für beide greifen. Und wenn ich das erfülle, habe ich einen Poolvertrag, habe die Begünstigungsfähigkeit und kann mich in eine Erbschaftssteuerfreiheit strukturieren, unter dem Vorbehalt, dass es dann auch tatsächlich begünstigt ist.
Super. Das sind exakt die beiden Punkte, die du schon ansprichst, die ganz wichtig und Voraussetzung für einen Poolvertrag sind, nämlich die Verfügungsbeschränkung über die Anteile und die Verpflichtung zur einheitlichen Stimmausübung. Das sind Regelungen, die unsere zwei oder drei Schwestern hier übrigens auch gut vertragen können. Damit haben die überhaupt kein Problem, solche Regelungen aufzunehmen.
Jetzt haben wir ja gesprochen ein bisschen über die steuerlichen Vorteile von der Poolvereinbarung. Macht wahrscheinlich auch aus anderen Gründen Sinn, eine Poolvereinbarung oder einen Poolvertrag abzuschließen, oder?
Ja, du sprichst einen guten Punkt an. Poolvereinbarungen sieht man häufig. Die können zum einen den Zweck haben, Schenkung oder Erbschaftssteuern zu vermeiden. Dazu haben wir schon gesprochen. Man sieht auch häufig Poolvereinbarungen, wenn die Machtposition eines bestimmten Gesellschafterstamms sichergestellt werden soll. Der Poolvertrag kann ein Mechanismus sein, Stammesinteressen zu bündeln oder auch sogar Sperrminoritäten oder sogar eine Mehrheit von Stimmrechten zu erlangen. Ein Poolvertrag kann auch ein Instrument der Streitprävention sein. Dann sind die Konflikte nämlich in dem Pool zu lösen, in dem Pool, den wir gründen, und nicht in der Gesellschafterversammlung, wo möglicherweise noch weitere Gesellschafter vorhanden sind. Was wir auch immer häufiger sehen, ist tatsächlich, dass Gesellschaften mit vielen kleinen Beteiligungen existieren. Da wurden mehrere Investoren über mehrere Finanzierungsrunden angelockt und dann ist es tatsächlich schwierig, alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung zusammenzubekommen. Und da können wir auch mit einem Poolvertrag ansetzen, dass wir auch da eine Bündelung dieser Gesellschafterbeteiligungen erreichen.
Das ist natürlich auch wirklich dann der steuerliche Punkt da in Kombination für gerade so Startup-Investoren natürlich auch nochmal ganz spannend, ja. Ich meine, man hat irgendwie in ein Startup investiert, ist mittlerweile mit 3,8% beteiligt. Das Ding geht durch die Decke. Ja, da können wir ja auch mal schnell über Werte von 10, 20 und mehr Millionen rechnen, wenn das sich wirklich stark entwickelt hat. Und das wäre dann einfach mal voll steuerpflichtig im Erbfall oder bei einer Schenkung. Und wenn ich dann über einen Poolvertrag auf einmal quasi so behandelt werde, als hätte ich mehr als 25%, ist das schon auch für so Startup-Investoren echt ganz spannend. Okay, haben wir festgehalten, da gibt es viele, viele Gründe für Poolvereinbarungen, auch außer steuerlicher Art, und kann wirklich in vielen Gründen sinnvoll sein. Wenn wir jetzt aber mal wirklich reingehen und sagen, okay, jetzt wollen die so einen Poolvertrag schließen. Bei uns natürlich jetzt im Fall überwiegend aus steuerlichen Gründen. Die wollen in die Begünstigung, die wollen das Familienunternehmen erhalten. Stichwort Asset Protection. Was sagen wir denen? Wie gehen wir vor? Wie schließen wir sowas ab? Vereinbaren die das einfach im Kämmerlein? Müssen die zum Notar? Machen die das einfach schriftlich über uns?
Du sprichst einen sehr guten Punkt an. Jedenfalls dann, wenn Abreden zur Veräußerung von GmbH-Anteilen getroffen werden, dann brauchen wir die notarielle Form. Im Übrigen ist die Form der Poolvereinbarung rechtlich umstritten. Zum Teil wird tatsächlich vertreten, dass eine Poolvereinbarung über GmbH-Geschäftsanteile aufgrund der enthaltenen Verfügungsbeschränkungen, die du, Hendrik, schon angesprochen hast, notariell zu beurkunden ist. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass auch schriftliche Vereinbarungen ausreichen sollen.
Das ist richtig, genau. Also auch da wieder eigentlich ja ganz lustig. Ja, wir wissen in dem Fall nicht so ganz, wie wir es rechtlich machen müssen. Steuerlich jedenfalls will die Finanzverwaltung dann auch eine schriftliche Vereinbarung quasi für ausreichend erklären. Ist natürlich spannend, wenn dann im Nachgang mal rauskommt, ja, dass das Ganze zivilrechtlich nicht wirksam ist, ob das dann trotzdem steuerlich hält. Ja. Und noch spannender wird es, wenn wir jetzt den Bundesfinanzhof, also das höchste deutsche Steuergericht, mit reinnehmen, die sogar in Bezug auf in Poolverträgen enthaltenen Stimmrechtsvereinbarungen mal gesagt haben, dass diese schriftlich oder mündlich vereinbart werden können. So, und heißt eigentlich komisch in diesem Fall, ja, dass quasi hier wirklich mal die steuerlichen Normen irgendwie einfacher zu sein scheinen. Aber eigentlich, wie lösen wir es? Wir würden doch eigentlich in der Praxis sagen, am Ende im Zweifel, um Sicherheit zu haben, einmal zum Notar, ja, das Ganze notariell beurkunden und dann haben wir einen Haken dran, oder?
Genau so ist es. Dann schauen wir uns jetzt nochmal an, wie diese Poolvereinbarung eigentlich funktioniert. Die zwei wichtigen Voraussetzungen hattest du, Hendrik, schon vorhin angesprochen. Dann haben wir es so, dass durch die Poolvereinbarung eine Pool GbR geschlossen wird. In dem Vertrag müssen wir dann deshalb regeln, wie denn diese Gesellschafterbeschlüsse dieser GbR, dieser Pool GbR, letztendlich ablaufen. Häufig sieht man dann noch einen Poolsprecher vor, der diesen Pool dann auch in der Gesellschafterversammlung der maßgeblichen Gesellschaft vertritt und dafür auch eine Vollmacht hat. Wir haben grundsätzlich keine Mindestlaufzeit, aber da müssen wir steuerlich aufpassen, Hendrik.
Genau, ja. Es ist halt so, wenn ich jetzt diese Anteile übertrage unter Poolvertrag, ja, muss ich immer aufpassen, wenn diese Poolvereinbarung eben während der erbschaftssteuerlichen Sperrfrist aufgelöst wird, ja, beendet wird, dann führt das zu einem Sperrfristverstoß. Es ist ja so, der Gesetzgeber sagt, Anteil einer Kapitalgesellschaft kann ich dann begünstigungsfähig übertragen, weil ich jetzt einen Poolvertrag habe, hat aber gleichzeitig dann gesagt, naja, wenn du diesen Poolvertrag aber nach 6 Monaten oder 9 Monaten quasi wieder beendest, ja, versage ich dir rückwirkend diese Erbschaftssteuerbefreiung. Ja. Und hier ist es eben so, wenn ich in zum Beispiel die Vollverschonung gehe und möchte eine volle Steuerbefreiung, habe ich eine 7-jährige Sperrfrist und da macht es natürlich Sinn zu sagen, ich sehe eine Mindestlaufzeit vor, wo ich sage, dieser Vertrag kann ordentlich nicht innerhalb der nächsten 7 Jahre gekündigt werden. Wenn es doch dazu kommt, muss ich irgendwie regeln, wer trägt denn dann die Erbschaftssteuer? Ja, wer hat letztendlich diese Kündigung jetzt ausgesprochen? Ja, um eben hier aber auch eine gewisse Planungssicherheit zu haben, ist es sicher sinnvoll, dass man hier eine Mindestlaufzeit aufnimmt.
Ja, damit haben wir die vertragliche Ausgestaltung abgedeckt und das klingt jetzt erstmal wahnsinnig kompliziert. In der Praxis läuft das dann wie folgt und eigentlich ganz einfach ab. Wir haben ja ohnehin Gesellschafterversammlungen der GmbH. Jetzt setzt man vor diese Gesellschafterversammlung der GmbH einfach die Beschlussfassung im Pool über exakt die gleichen Tagesordnungspunkte, die wir auch in der Gesellschafterversammlung der GmbH haben. Also es ist letztendlich wirklich Copy-Paste.
Heißt letztendlich, Gesellschafterversammlung ist um 10 Uhr, die Familie oder hier die drei Schwestern kommen um 9:30 zusammen, trinken noch einen Kaffee zusammen und stimmen sich ab über die Themen und gehen dann mit einer Stimme in die Gesellschafterversammlung, oder?
Genau so ist es. Und das ist wirklich sehr simpel zu handhaben. Wir können da auch ein entsprechendes Formular immer vorbereiten. Das sind exakt die gleichen Tagesordnungspunkte und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung. Man stimmt sich nur vorher darüber ab. Es ist also überhaupt kein Mehraufwand und all die vertraglichen Punkte sind in der Praxis sehr leicht zu regeln. Und das macht aus meiner Sicht auch diese Poolvereinbarung so spannend, weil es letztendlich relativ wenig Aufwand ist und wir haben halt vor allem steuerlich einen Riesenertrag.
Absolut, genau. Ich habe keine Gesellschaft oder so, ja, irgendwelche sonstigen Pflichten, die ich jetzt aufgrund dieser Poolvereinbarung begründe oder die ich habe, ja. Es ist letztendlich ein vorgeschaltetes Vehikel, das ich eigentlich kaum wahrnehme, ja, was mir aber klaren Rahmen gibt, ja, und vor allem vor dem Hintergrund dieser Begünstigungsfähigkeitsschwelle von mehr als 25%, ja, wirklich auch eine große Erbschaftssteuerersparnis bringen kann. Und so war es ja auch in dem Fall hier. 40% sozusagen wäre nicht begünstigungsfähig gewesen. Man denke das mal zu Ende, den beiden passiert was, es muss Erbschaftssteuer anfallen und dann sind wir in den klassischen Themen Liquiditätsfalle, ja, die Erbschaftssteuer als großes Risiko und einfach sagen muss, ja, ist überhaupt das Vermögen bei den Erben vorhanden, um die Steuer zu bezahlen, die dann anfällt, je nach Wert bis zu 30%. Und das ist natürlich dann fatal. Gegebenenfalls muss verkauft werden oder es muss ausgeschüttet werden, was wieder zu Belastung fürs Unternehmen führt. Also insofern auch da, um den Rahmen sozusagen einmal zu spannen, spricht in dem Fall vieles dafür.
Deswegen ein umso spannenderer und wichtigerer Fall. Vielen Dank dir, Hendrik, und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir, bis demnächst.